Ja, liebe Gemeinde, es klingt schon fast altmodisch, wenn wir das Wort Gehorsam in unserer Zeit benutzen. Wir denken vielleicht an unsere Eltern oder vielmehr an unsere Großeltern, bei denen es in Bezug auf deren Kinder seinen rechtmäßigen Platz hatte. Aber es war ja damals. Heute, so denken viele Menschen, ist die Pädagogik ja überholt. Sodass das Wort im heutigen Sprachgebrauch entweder seine Bedeutung verliert, im Sinne des typisch modernen Denkens, Wahrheit ist relativ, wir verstehen die Wahrheit so auszuleben, du verstehst dein Gehorsam anders auszuleben. Hauptsache jeder nimmt irgendetwas, was er so versteht und lebt danach. Wir glauben ja schließlich alle an einen Gott. Oder der Begriff Gehorsam wird durch andere Worte ersetzt, wie partnerschaftliches Miteinander, Erziehung auf Augenhöhe, bloß nicht zu streng. Gehorsam klingt immer so von oben herab. Nach dem Motto, sei gehorsam, sonst setzt es. Ja, Gehorsam setzt immer mindestens ein Gegenüber voraus. In der Regel ein Erzieher, Vorausgesetzten oder andere Autoritätspersonen. Das bedeutet konkret, dass Gehorsam immer Unterordnung bedeutet. Egal in welcher Beziehung man steht. Und nein, es bedeutet nicht, dass der Tonfall, sonst setzt es, die Regel ist. Vielmehr hat Gehorsam eine dienende und ehrbare Funktion. Wenn es um unseren Glauben geht, dann ist der Gehorsam eng verknüpft mit unserem Denken. Oder besser gesagt mit unserer Denkart. Die Bibel spricht auch von unserer Gesinnung. Also an unserer Denkart können wir prüfen, ob wir echten Gehorsam leben oder nicht. Immer daran natürlich festgemacht, was Gottes Wort uns sagt, was Gottes Wort von uns haben möchte. Unsere Denkart ist nie neutral. Sie ist immer gefüllt mit dem, was uns beschäftigt, beziehungsweise mit was wir uns beschäftigen. Die Denkart zeichnet auch unsere Lebensart. Und somit widerspiegeln wir in unserem Leben das, was wir sind, also das, was wir denken. Das klingt schon fast nach diesem Philosophen René Descartes, aber keine Sorge, wir werden hier nicht philosophieren, sondern wir stehen mitten im Leben und wir werden uns nicht im Kreis drehen, sondern werden konkrete Schritte vorangehen. Es geht dabei, wie schon erwähnt, nicht darum, dass was wir in diesem Moment gerade denken, sondern unsere grundsätzliche Ausrichtung, unsere Denkart in unserem gesamten Leben. Welchen grundsätzlichen Einflüssen wir unserem Denken aussetzen oder ausgesetzt sind. Manchmal werden weltliche Menschen, die sagen von uns, dass wir einen fundamentalistischen Glauben haben. Womit sie eigentlich einen blinden Gehorsam meinen. Blinder Gehorsam gegenüber der Bibel. Ja, wir lesen etwas und tun das einfach, ohne wirklich darüber nachzudenken. Aber wir sind weit davon entfernt, von einem blinden Gehorsam. Denn wir wissen, dass unser Glaube nach Hebräer 11, Vers 1 eine Überzeugung von Tatsachen ist, die man nicht sieht, die aber überprüfbar sind. Letztlich ist unser Gehorsam ein Geschenk Gottes. Und lasst mich euch kurz hineinnehmen, in welchen Umständen Paulus und die Philipper gewesen sind, als Paulus den Brief an die Gemeinde zu Philippi verfasste. Bevor wir auf den Predigttext zurückkommen. Nun, der Philipperbrief ist ein Freuden- und Dankesbrief an die Philipper. Und das Wort Freude ist ein wichtiges Schlüsselwort des Briefes. Aus menschlicher Perspektive steht Freude aber in völligem Kontrast zu dem, was die äußeren Umstände von Paulus und den Philippern betrafen. Paulus sitzt im Gefängnis und erwartet, dass er womöglich zum Tode verurteilt wird. Dann gibt es Männer in seinem näheren Umfeld, die aus Neid und Streitsucht das Evangelium verkünden, um Paulus irgendwie zu verletzen. Von den Philippern erfahren wir, dass sie eine schwere Zeit durchgemacht haben und gerade dabei gewesen sind, sich zu erholen. Und trotzdem bekommen wir in dem Brief den Eindruck, dass Paulus nicht oft genug betonen konnte, wie er sich freut. Und fordert die Philipper ebenso auf, sich zu freuen. Natürlich nicht ohne Grund. Der Grund war Jesus Christus selbst. Der lebendige Glaube an ihn hatte Paulus und die Philipper dazu fähig gemacht, sich in allen Lagen in ihm zu freuen. Die Freude über die ewige Errettung von der Sünde und damit die Errettung von der Hölle. Die Freude darüber, dass ihnen Gnade widerfahren ist. Die Freude über die Verbreitung und Verteidigung des Evangeliums, weil diese eine so enorme Kraftwirkung gezeigt hat, das lesen wir alles in diesem Philipperbrief, dass weitere Menschen für das Evangelium gewonnen wurden und diese Gnade und Errettung von ihren Sünden erfahren haben. Und nicht zuletzt die Freude darüber, einmal bei Jesus im Himmel zu sein. Wie schon erwähnt, drückt Paulus mit diesem Brief seine Freude und seinen Dank den Philippern aus, weil diese ihm vor allem finanziell unterstützt hatten. Und damit auch bekundeten, Paulus, wir haben Anteil an deinen Bedrängnissen. Lesen wir in Kapitel 4, Vers 14. Obwohl die Philipper äußerlich eher in ärmlichen Verhältnissen standen. Und nachdem Paulus im ersten Kapitel seinen Dank und sein Verlangen nach Gemeinschaft mit den Philippern ausdrückt, fährt er in Kapitel 2 damit fort, indem er die Philipper dazu auffordert, das Fass seiner Freude zum Überlaufen zu bringen, indem die Philipper so gesinnt sein sollen, wie es Christus Jesus auch war. Und damit kommen wir zum Thema unseres Predigttextes. In dem Gehorsam Jesu Christi finden wir den absoluten Maßstab, der auch unseren Gehorsam ihm gegenüber hundertprozentig prägt, beziehungsweise prägen sollte. Lass uns den Text aus Philipper 2, 5 bis 8 durchlesen und immer im Hinterkopf behalten, dass er die Philipper immer wieder dazu auffordert, sich zu freuen in dem Herrn. Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Lass mir noch kurz beten. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest, indem du uns zu uns sprichst und uns klar machst, was Gehorsam für uns bedeutet und in welcher Gesinnung dies geschehen soll. Amen. Amen. Aus dem Text lass uns drei Punkte ausarbeiten. Und zwar Vers 6, Jesu Gehorsam vor unserer Zeit. Vers 7, Jesu Gehorsam wird für uns sichtbar. Und Vers 8, Jesu Gehorsam wird für uns real. Und das zusammengefasst in Vers 5, wo wir dann zur Anwendung kommen. Paulus beginnt in Vers 6 wie folgt. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Es ist interessant, wie Paulus sich über Jesus ausdrückt, bevor er auf die Erde gekommen ist. Als er in der Gestalt Gottes war, mit anderen Worten, bevor er auf die Erde gekommen ist, während er noch im Himmel bei seinem Vater war, hat er nicht klammfest an seiner Gleichheit mit Gott in seinem himmlischen Wesen festgehalten. Und das setzt eine wichtige Sache voraus. Gott, der Vater, musste ihn beauftragt haben, auf die Erde zu kommen. Und tatsächlich lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 20 eine Aussage, die Paulus in seiner Aussage bestätigt. Da steht nämlich, er nämlich, Jesus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Also bevor sogar die Erde erschaffen wurde, hatte Gott den Entschluss gefasst, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Die tiefe und innige Verbundenheit und Einigkeit, Einheit des Sohnes und des Vaters im Himmel wird hier ersichtlich. Nein, er hielt nicht in seiner himmlischen an seiner himmlischen Gleichheit mit Gott, seinem Vater, fest. Des Vaters Wille war auch des Sohnes Wille. Und während der alttestamentlichen Zeit finden wir zahlreiche Prophetien, die Jesus bezüglich seiner Menschwerdung voraussagten. Prophetien, die sich in der Tat auch haargenau erfüllten. Auch die Prophetien weisen uns darauf hin, dass Jesus im absoluten Einklang des Willens seines Vaters gegenüberstand. Aus der sehr bekannten Stelle aus Jesaja 53 wird Gottes Wesen in seinem Sohn, der zu dem damaligen Zeitpunkt noch bei seinem Vater war, in der Vorausschau sichtbar. Da steht nämlich beispielsweise in Vers 7, also Kapitel 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Hier sehen wir schon, Gottes Wesen in seinem Sohn war zu dem Zeitpunkt schon absolute Liebe, Harmonie und Einklang. Natürlich war das schon seit Ewigkeiten, aber hier wird das dem Menschen schon in der Vorausschau sichtbar. Das tiefste Geheimnis der seit ewig bestehenden Beziehung zwischen Jesus und Gott, dem Vater, finden wir unter anderem in Johannes 17, Vers 24. Denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Und das sind Worte aus dem tiefgründigsten Gebet aller Zeiten, wo Jesus selbst als Mensch zu seinem Vater betet, bevor er den Kreuzestod stirbt. Denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Und wisst ihr, Paulus möchte den Philippern und damit auch uns deutlich machen, was die Gesinnung Jesu ist, was seine Denkart, wie seine Ausrichtung gewesen ist. Mit er hielt es nicht wie ein Raubfest, Gott gleich zu sein, will er den Philippern und uns Mut zusprechen, dass selbst Jesus den mit Abstand schwierigsten, heftigsten und dunkelsten Weg aller Zeiten gegangen ist, obwohl er vorher im Himmel war. Und wenn ihr Philipper gerade durch schwierige Zeiten geht, dann im alleinigen, freudigen und übereinstimmenden Gehorsam Gott gegenüber, weil Gehorsam Gott ehrt. Und wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, dann im alleinigen, freudigen, übereinstimmenden Gehorsam Gott gegenüber. Jesus, der in der Vorausschau schon alles wusste, ist trotzdem diesen Weg gegangen. In Vers 7, damit kommen wir zum zweiten Punkt, wird Jesu Gehorsam für uns sichtbar. Vorher war das alles Prophetie und jetzt wird es sichtbar. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Gott wird Mensch. Es wird Weihnachten. Erfüllte Prophetie. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Weihnachten ist für uns immer ein Anlass zur Freude, wogegen ja zunächst einmal nichts einzuwenden ist. Aber wenn wir mal näher darüber nachdenken, was Weihnachten wirklich bedeutet, dann ist der Anlass zur Freude ganz anders gewichtet. Da ist der Fokus nicht mehr auf die äußeren Dinge, auf das, wo die Menschen so sehr darauf Acht geben. In Weihnachten, das müssen wir uns mal vorstellen, in Weihnachten steht und fällt die größte Dramatik der gesamten Menschheitsgeschichte. So heftig uns alle die Sünde zu schaffen macht und uns Menschen völlig kaputt macht und in die Hölle fahren lässt, so heftig und finster war es für Jesus, auf die Erde zu kommen. Er, der von der Herrlichkeit im Himmel auf die Erde gekommen ist, auf die düstere, sündenbeladene Erde. Zwar umleuchtete ein helles Licht die Hirten, bei der Engel die frohe Botschaft verkündeten, aber die frohe Botschaft gibt uns umso klarer zu verstehen, wie düster es um den Menschen stand und immer noch steht, der ohne Gott lebt. Und dass Gott selbst, nur Gott allein, für uns Menschen Rettung verschaffen kann durch Jesus. Wie herrlich die Botschaft für uns auch ist, was sie ja auch in der Tat ist, umso düsterer war es für Jesus gewesen, aus der Herrlichkeit, aus dem Himmel auf die Erde zu kommen. In seiner Menschwerdung beginnt für uns der Gehorsamsbeweis des Herrn Jesus Christus seinem Vater gegenüber. Sein Gehorsam wird an Weihnachten für uns sichtbar. Wir lesen, er entäußerte sich selbst, was so viel bedeutet, dass er die Gleichstellung mit Gott in seinem himmlischen Wesen aufgegeben hat. Nicht in seiner Stellung als Gott. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Hier geht es darum, dass Jesus seinen himmlischen Körper aufgab, um den menschlichen Körper anzunehmen und damit nicht genug. Wir lesen weiter, und nahm die Gestalt eines Knechtes an, man kann auch Sklave sagen, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Mit Sklave wird nochmal diese Bedeutungstiefe etwas klarer. Ein Sklave war derjenige, der die Befehle seines Herrn befolgte. Ein Sklave hatte ausschließlich eine dienende Funktion seinem Herrn gegenüber. Und genau das hat Jesus auch angenommen. Mit diesem starken Ausdruck will Paulus deutlich machen, wie sehr sich Jesus erniedrigte. Natürlich bestätigt auch sein Leben, seine dienende Haltung den Hilfsbedürftigen. Und wurde wie die Menschen. Hierbei geht es nicht darum, dass er dem Menschen eins zu eins gleich war, lediglich in seinem Körper und in seinem Fühlen. Er konnte verglichen werden mit einem Menschen, während er im Himmel mit Gott absolut deckungsgleich war. Er war absolut gleichwertig im Himmel. Das war er als Mensch mit uns aber nicht, weil er vollkommen war, er war sündlos. Auch hierbei will Paulus und damit auch uns sagen, Jesus, an den wir glauben, der auf der Erde Mensch und Gott zugleich gewesen ist, ließ sich nicht davon abhalten, als Knecht, als Sklave zu leben. Ein Diener, der hundertprozentig für seinen Nächsten gesorgt hatte. Und das, obwohl er Gott war. Ja, vielmehr, weil er Gott war und seinem Vater gehorsam war. Und das tat, was sein Vater im Himmel wollte. Hier sehen wir auch wieder, er bleibt seinen Ordnungen treu. Jesus als Sohn unterordnet sich dem Willen seines Vaters. Ist das nicht ein starkes Vorbild für uns? Und mit seiner Menschwerdung ist für uns die Errettung aber noch nicht vollbracht. Denn in Vers 8, damit kommen wir zum dritten Punkt, wird Jesu Gehorsam für uns real. Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Elberfelder Übersetzung, die gibt es etwas anders oder etwas deutlicher wieder. Jesus erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und damit ist seine gesamte Lebenszeit gemeint, die er als Mensch auf der Erde verbracht hatte. Kinder, hört mal jetzt gut zu. Als 12-jähriger Junge lesen wir von Jesus, dass er sich seinen Eltern, also seiner leiblichen Mutter Maria und seinem Pflegevater Josef, dass er sich seinen Eltern unterordnete. Und Folgendes ist geschehen. Maria und Josef gingen wie alle Jahre mit dem 12-jährigen Jesus nach Jerusalem zum Passafest. Ihr kennt ja die Geschichte. Nach dem Passafest reisen sie wieder ab in ihre Heimat zurück, nach Nazareth. Unterwegs haben sie jedoch Jesus nicht gefunden, denn sie dachten anfangs, dass er sich unter den anderen Reisenden befand. Daraufhin haben sie wieder kehrt gemacht, um Jesus in Jerusalem zu suchen. Nach 3 Tagen endlich haben sie Jesus gefunden. Müsst ihr euch vorstellen, der 12-jährige Jesus war 3 Tage ganz alleine ohne den Eltern. Aber jetzt passt mal auf, wie Jesus reagiert. Während er im Tempel bei den Schriftgelehrten und Pharisäern gesessen hatte, lesen wir von den Eltern, also Maria und Josef, wie empört sie über Jesus waren. Verständlicherweise haben sie ihn mit Schmerzen gesucht. Das würde uns Eltern auch nicht anders gehen. Jesus war aber völlig unschuldig. Er hatte hier keine Schuld. Er hat hier keinen Fehler gemacht. Hatte sogar mit einer Gegenfrage Maria und Josef liebevoll zurechtgewiesen und fragte, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Selbst als Teenager, als Zwölfjähriger, hätte er allen Grund, nicht auf Maria und Josef zu hören zu müssen, da er ohne Schuld war, während Maria und Josef sündige Menschen waren. Das bedeutet, sich selbst erniedrigen. Auch als Gott war Jesus die sozusagen ihm zugeteilten Eltern untertan und blieb seinen selbst eingesetzten Ordnungen, was Eltern und Kinder anbelangt, also Kinder, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, ihr kennt ganz bestimmt diesen Vers, er ist diesen Ordnungen treu geblieben. Denn wir lesen von Jesus dann im Anschluss, wo sie dann wieder zurückgereist sind, und er ging mit ihnen, also Jesus ging mit ihnen, mit seinen Eltern und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Das ist ein absolut geniales, starkes Beispiel für uns alle, aber auch für euch Kinder. Ein großartiges Beispiel für euch, und merkt euch das, dass Jesus, obwohl er sündlos war, sich seinen Eltern unterordnete. Wie viel mehr sollten wir es tun? Wir Kinder, unseren Eltern unterordnen. In den Ordnungen Gottes leben. Also Jesu Wirkungszeit, wo er dann erwachsen gewesen ist, war geprägt von Dienen. Die Knechtsgestalt aus Vers 7 beschreibt seine Grundhaltung den Menschen gegenüber, die ihn ernsthaft suchten. Diese Grundhaltung spricht sehr lebendig von seiner Gesinnung, also von dem, wie seine Denkart gewesen ist. Er heilte Kranke, trieb Dämonen aus und erweckte Tote wieder zum Leben, und das alles mit einer so selbstlosen Haltung, die nur darauf bedacht gewesen ist, seinen Nächsten zu helfen. Und seine Wirkungszeit war maßgeblich davon geprägt, die Menschen zu lehren in der Heiligen Schrift. Johannes zitiert Jesus wie folgt, nachdem Juden ihn der Gotteslästerung bezichtigten. Eine unglaubliche, starke Schuld, die sie ihm ansagten. Und da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesu Gehorsam wird für uns ganz real. Was für ein starkes Zeugnis für uns. Und er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Nun, Jesus war Mensch, aber auch Gott zugleich. Umso erstaunlicher und bewundernswerter ist Gottes Vorbild für uns, sowohl als der zwölfjährige Jesus, als auch der erwachsene Jesus, der immer noch unter dem Willen Gottes gelebt hatte. Sein Sohn ist ihm absolut gehorsam, weil der Vater ihn liebt und der Sohn aus völliger Hingabe und Liebe dem Vater gehorsam zollt. Wie und wodurch war Jesu Gesinnung ganz praktisch geprägt? Zum einen war er Gott und hatte natürlich keine Sünde. Zum anderen sehen wir aber, dass Jesus als Mensch immer die Stille mit Gott gesucht hatte. Er brauchte als Mensch das Gebet mit seinem himmlischen Vater. Wir lesen an verschiedenen Stellen, wie sich Jesus nach langen Arbeitstagen an einsame Orte zurückzieht. Zum Teil verzichtet er sogar auf den Schlaf, um mit seinem Gott zu reden. Als Mensch und Gott zugleich war er permanent unter der Denkart, unter der Gesinnung seines eigenen Vaters. Und seine Wirkungszeit war nicht zuletzt geprägt davon, deine und meine Sünden auf sich zu nehmen. Er ist im wahrsten Sinne an unserer Stelle zur Sünde gemacht worden, ohne dabei seine Gesinnung aufzugeben. Und das konnte auch nur Jesus alleine, weil er nämlich sündlos war. Sein Gehorsam gipfelte am Kreuz, wo er noch heftig versucht wurde, vom Kreuz herabzusteigen, um den Pharisäern den Beweis zu liefern, dass er der Messias sei. Das hätte er locker machen können. Er hätte in diesem Moment tausende Engel rufen können, doch er blieb dem Auftrag seines Vaters bis zum Tod gehorsam. Was für eine demütige Haltung, und was maßt sich der sündige Mensch an, Jesus in der Form zu versuchen? Lass uns noch einmal einen Blick in den Garten Gethsemane werfen, was wir auch schon eingangs gehört haben in der Schriftlesung. Dort wird Jesus seinen Kampfeshöhepunkt gehabt haben. Wir erfahren hier, wie er Todesqualen litt und Schweiß wie Blutstropfen hatte. Und wisst ihr, wir erleben hier Jesus am krassesten als Mensch und Gott zugleich. Als sündloser Mensch und doch in seinem menschlichen Körper, der sterben wird, bittet er bei seinem Vater, ob es doch noch irgend möglich ist, dass der Kelch, also das Gericht der Sünde der Menschen, an ihm vorübergeht. Und direkt im Anschluss sehen wir seine absolute Gottheit. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gefühlsmäßig wollte Jesus den Kelch der Sünde nicht trinken, was auch seiner sündlosen Natur entsprechend entsprach. Insgesamt dreimal betet er zu seinem Vater und ringt mit dem Tod. Als Mensch sagte er: Vater, gibt es keine Möglichkeit, dass die Strafe der Menschen aufgrund ihrer Sünde nicht von mir getragen werden muss? Und als Gott sagt Jesus: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also wollte Paulus die Philippa mit Jesu Gehorsam bis zum Tod noch einmal daran erinnern, dass sie um alles in der Welt zu Jesus stehen und für ihn, das heißt für das Evangelium, kämpfen sollten. Und bedeutet es auch den eigenen Tod. Und in der Tat beschreibt Paulus einige Verse später in dem Kapitel 2, Vers 17: Wenn ich auch aber wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Mit anderen Worten, und wenn ich auch sterben sollte aufgrund eurer Opferdienste, so freue ich mich. Und ihr sollt euch dann erst recht freuen. Nun, er warnt auch die Philippa vor jüdisch-gesetzlichen Einflüssen, die versuchen, zum Evangelium etwas hinzuzutun. Da sollten sie sich ganz klar dagegen stellen. Auch wenn ihr Philippa, so wollte Paulus sagen, und wir als Gemeinde hier vor Ort das Risiko eingehen müssen, um unser Leben zu fürchten aufgrund des Evangeliums, so ist es uns eine Ehre. Es ist uns eine Ehre, weil es um Gottes Ehre geht, nicht um unsere Existenz und unser Wohlbefinden. Zumindest nicht in erster Linie. Wir leben durchaus in teils düsteren Zeiten, wo unsere Politik das Grundgesetz systematisch umdefiniert. Und damit nehmen sie unserem Land die Grundpfeiler der bibelbasierten Grundwerte weg und bringen so das Staatssystem in große Unsicherheit. Bei alledem, was passiert, neigen manche Christen dazu, das Kommen des Herrn sehnlichst herbeizuwünschen. Auch die Naturkatastrophen bringen so manchen von uns in die Verzweiflung, dass sie wünschten, wir wären schon tot. Es hat doch sowieso alles keinen Sinn. Viel besser wäre es, jetzt bei dem Herrn im Himmel zu sein. Aber wie schnell vergessen wir dabei, dass Gott uns genau in diese Zeit hineinstellt. Wenn es nach Paulus ginge, wäre er auch schon am liebsten bei dem Herrn. Unter den Umständen, in denen er im Gefängnis saß und weitere Umstände, die ihn durchaus bedrängten. Aber was lesen wir von Paulus genau diesbezüglich im ersten Kapitel, Vers 22 und folgende? Wenn aber das Leben im Fleisch, und damit meinte das Leben hier auf der Erde, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und das würden wir wahrscheinlich alle unterschreiben. Aber jetzt kommt's. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und das entspricht der Gesinnung Jesu. Er war gehorsam bis zum Tod. Und ließ sich nicht davon ablenken, also von den Pharisäern ablenken, die ihn versuchten. Vielmehr hatte er an unsere Sündhaftigkeit gedacht. Er hat wieder an uns gedacht, an seinen Nächsten, die er in diesem Moment für uns getragen hat. Also die Leiden hat er in diesem Moment für uns getragen, die er dann aus uns und die Sünden hat er uns hiermit auch vergeben. Dadurch, dass er selbst für uns gestorben ist, erlangen wir endlich Vergebung der Sünden. Deshalb ist Jesu Gehorsam das Vorbild für uns, das absolute Vorbild für uns, was den Gehorsam angeht. Wir kommen zurück zu Vers 5, zu der Aufforderung, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und jetzt bist du und ich ganz praktisch dran. Entspricht deine Gesinnung der Gesinnung Jesu? Also entspricht deine ganze Denkart der unseres Herrn? Hast du verstanden, dass es nicht um dich geht, sondern um unseren Herrn, der im Mittelpunkt steht? Bei Jesus selbst ging es in seinem Leben nur um seinen Nächsten. Es ging schließlich am Kreuz um die Menschen, die verloren gehen, auf dass sie ewiges Leben erlangen. Mit dem, dass Jesus es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, stellen wir fest, wie der Wille des Vaters sich mit dem Willen des Sohnes hundertprozentig deckt. Da passt auch kein Haar zwischen den beiden Personen. Und der deckungsgleiche Wille des einen und des anderen ist geprägt von Liebe, Einheit und Harmonie. Die Wesensart Gottes in seiner Dreieinigkeit. Auch wenn wir jetzt nur auf die zwei Personen Jesus und Gott, dem Vater, zu sprechen kommen. Wir stellen fest, dass Jesu Gehorsam nie ein blinder Gehorsam gewesen ist. Jesu Gehorsam war immer deckungsgleich mit dem Willen seines Vaters. Klar, man könnte wieder einwenden, dass er Gott war, aber wie viel mehr gilt das für uns und für dich, für mich persönlich, indem wir genau hinschauen, was Gottes Wort uns lehrt. Denn genau darin erfahren wir Gottes Willen. Wir stellen auch fest, dass Jesu Gehorsam nicht einfach nur deckungsgleich mit dem seines Vaters gewesen ist, sondern dass es seine gesamte Grundhaltung seinem Vater gegenüber gewesen ist. Er liebte seinen Vater, weil der Vater ihn liebte. Er tat es nicht, weil er es musste, nein, sondern weil er es wollte. Weil er dem Wesen nach Gott war. Und wir sind in dem neuen Leben in ihm, dem Wesen nach Heilige, Kinder Gottes. Und Hand aufs Herz, denkst du beim Thema Gehorsam auch an dürfen? Im Sinne eines Vorrechtes? Im Sinne der Ehre dem gegenüber, dem wir Gehorsam zollen? Immerhin, du und ich, wir müssen uns mal klar machen, wir stehen im Dienste des allerhöchsten Gottes, der das All und die Erde geschaffen hat. Und damit nicht genug, der das Allerliebste für uns hingegeben hat. Das Allerliebste, Jesus Christus. Und der uns genau das vorgelebt hat, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, steht im Dienst des Herrn. Wie die Philipper, so auch wir, werden aufgefordert, in der Gesinnung Jesu zu sein, wie es in Vers 5 heißt. Es ist ein andauernder Prozess, es ist nicht eine einmalige Sache. In der unsere Gesinnung, also unsere Denkart durch Gottes Wirken, insbesondere durch sein direktes Wort, immer mehr verändert wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Denken immer noch sündig ist. Deshalb müssen wir permanent unser Denken nach Gott ausrichten. Wir müssen es uns so vorstellen, als wären wir jeder Einzelne ein Kompass. Um uns herum sind aber lauter Eisenspäne, die die richtige Richtung behindern. Durch Sünde, falsche, unnötige Einflüsse aus unserer Umgebung, durch falsch gesetzte Prioritäten. Nur Gott vermag, nach und nach diese Späne zu beseitigen, wenn wir gewillt sind, seinem Wort Folge zu leisten. Sobald wir auch nur ein wenig nachgeben mit unserem Denken, wird schnell die Richtung gewechselt, weil fremd Einflüsse schneller kommen, als uns lieb ist. Deshalb müssen wir dranbleiben. Dran an seinem Wort. Es reicht nicht, wenn du die Bibel wie ein Gesetzesbuch behandelst und deine Taten als erledigt abhakst. Dafür ist die Gesetzlichkeit mit ihren vermeintlich guten Seiten ein absoluter Irrweg. Der Gesinnung Jesu, wie wir es vorhin betrachtet haben, absolut entgegensteht. Es reicht auch nicht, wenn wir Christen geworden sind und uns scheinbar in ein Leben in Freude und Harmonie stürzen und meinen, wir könnten die Welt mit unserem Charisma, mit verschiedenen Events evangelisieren. Und es reicht auch nicht, wenn du und ich sein individuelles Bibelverständnis mitbringt und wir einen Bibelmeinungsaustausch halten. Hier geht es bei dem eines Sinnes sein nicht um Meinung, also einer Meinung sein, sondern es geht um unsere eindeutige Ausrichtung zu Gott. Es geht um diese Denkart, die Gesinnung, um die Glaubensgrundlagen. Dein Gehorsam ist jetzt ganz praktisch gefragt. Du liest die Bibel und gräbst in ihr wie nach Schätzen. Du freust dich über sein Wort wie einer, der große Beute macht. Auch wenn dein Gefühl nicht immer danach ist, der Predigt am Sonntag aufmerksam zu folgen. Auch ihr Kinder. Trotzdem ringt und betet ihr darum, dass Gott euch und uns den Gehorsam schenkt, sich uns ermahnen zu lassen, aufmerksam zuzuhören. Was hat Gott uns persönlich zu sagen? Am Mittwoch bist du in der Bibelstunde dabei, obwohl dein Gefühl manchmal sagt, ja, heute bin ich nicht so in Form. Du bist trotzdem gehorsam und folgst der Gemeinschaft. Denn auch da weißt du, du erfährst Zurüstung. Denn deine Gesinnung ist darauf aus, weiter geschliffen und noch besser ausgerichtet zu werden. Schauen wir einmal, seitdem wir Kinder Gottes sind, schauen wir einmal nochmal auf Jesus, was er im Johannesevangelium sagt. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Darin wird sein Gehorsam für uns real. Unser Text sagt, seid so gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Wir können auch nicht oft genug betonen, wie wichtig es für uns ist, sein Wort auf dem Podium zu stellen. Die Lehre, die Auslegung seines Wortes. Wir müssen danach bestrebt sein, das Gelernte aktiv in unserem Leben umzusetzen. Wir können nur dann seinem Wort gehorsam sein, wenn wir erst wissen, was da drinnen steht. Und das ist oft Schwerstarbeit und erfordert unsere Zeit, Energie und Opfer. Unsere oft irreführenden Gefühle haben dafür absolut gar keinen Platz. Jesus, der konsequent den Willen des Vaters getan hat und das bis zum Tod, ist und bleibt für uns das absolute Beispiel, was Gehorsam seinem Vater gegenüber angeht. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Schließe nicht daraus faule Kompromisse gegenüber Gottes Wort. Nur um womöglich scheinbare Harmonie zu wahren. Lies sein Wort, um durch die Mittwochsbibelstunden, die nach unserer Sommerpause auch starten, die Sonntagspredigten und persönlichem Bibelstudium, es eindeutig zu verstehen. Und das Gelernte gehorsam und konsequent auszuleben. Hier verweise ich auch auf unsere Predigtreihe über den Titusbrief der letzten Wochen. Für alle einhörbar auf begbielefeld.de, wo wir ausgesprochen viel darüber gelernt haben, was es bedeutet, in der Gemeinde miteinander zu leben. Wir sind für den anderen da. Die älteren Männer mit den jüngeren Männern. Die älteren Frauen mit den jüngeren Frauen. Was die Ehemänner anbelangt, als Haupt der Familie, was die Frauen anbelangt, als Gehilfen des Mannes, was die Kinder anbelangt, gehorsam den Eltern gegenüber und was auch die Ältesten anbelangt, da haben wir genau dieses ganz große Thema der Unterordnung. Wir dienen einander, wir sind voneinander abhängig. Wir stehen hier in Bielefeld mitten in unseren Gemeindeaufbauarbeiten und sind umso mehr herausgefordert, Jesu Gesinnung an uns anzueignen. Lasst uns um Einmütigkeit, um gegenseitige Liebe beten und um den Blick für unsere Nächsten, sodass wir nicht auf uns selbst fokussiert sind. Wir müssen es uns zur Aufgabe machen, füreinander zu beten und unsere Gesinnung, also unsere Denkart, durch aktives Bibelstudium Christus ähnlicher werden zu lassen. Dann werden wir wie Jesus auch in der Lage sein, dem anderen zu dienen, ohne der Erwartung, etwas dafür zu bekommen. Diese Gesinnung spiegelt sich auch in Paulus wider. Weil er nicht nach seinem menschlichen Gefühl gegangen ist, weil er den Willen des Vaters nicht von seinen äußeren Lebensumständen festgemacht hatte, konnte er in allen Lebenslagen sich freuen, auch wenn er im Gefängnis war. Man hat nicht den Eindruck, er ist im Gefängnis, wenn man den Brief an und für sich liest, wenn er jetzt nicht verraten hätte, er sei im Gefängnis. Genau das Gleiche lasst uns auch mitnehmen, dass wir unsere Entscheidungen im Leben, die Gott für uns, den Weg, den Gott für uns vorbereitet, dass wir ihn erkennen und auch gehen. Seid so gesinnt, wie es Christus Jesus seinem Vater gegenüber auch war. Das hat Freude und Einheit zur Auswirkung, und zwar in allen Lebenslagen. Amen.